Einen schönen guten Tag. Ich hätte gerne eine Packung Kekse.
Ja, vielen Dank. Die sehen aber länger aus.
Entschuldigen Sie, ist der Platz neben Ihnen noch frei?
Selbstverständlich.
Sagen Sie schön. Also ich lese ja auch viel Zeitung, aber Ihre Zeitung, die kenne ich noch gar nicht. Können Sie mir denn sagen, was das für eine Zeitung ist?
Ja, das ist eine christliche Zeitung. Ich lese gerade einen sehr interessanten Artikel. Hier geht es darum, dass wir miteinander reden sollen. Die Gesellschaft spricht ja kaum noch miteinander. Man könnte durch viele Probleme vermeiden. Wir Christen sind da ein Vorbild. Wir tun da viel miteinander reden und die Gesellschaft könnte sich da einiges abgucken.
Die schmecken nicht, wahr? Mm. Könnten Sie mal kurz auf meine Sachen aufpassen? Ich müsste mal telefonieren.
Mm. Okay, stellen Sie es hin. Eine Frechheit. Nehmt ihr einfach meine Kekse. Was denkt ihr sich denn? Anzeigen sollte man den. Das ist ja Diebstahl. Also, was für eine Frechheit, so eine Unverschämtheit, habe ich noch nicht erlebt.
Also. Ja, hätte ich das auch geklärt. Ja. Schönen Tag.
Anzeigen sollte man die. Das ist eine Unverschämtheit. Also, das habe ich meinen Lebtag noch nicht erlebt. Ich muss gleich meine Frau anrufen. Also bitte. Was ist denn das? Und ich dachte die ganze Zeit, das wären meine Kekse. Und habe ich noch was von erzählt mit Vorbild sein und miteinander reden?
Ja, also erstmal vielen Dank euch beiden. Genau, ich darf euch ein Stück mit in das Thema hineinnehmen oder beginnen euch mit hineinzunehmen, was wir uns zum Jugendwochenende angeschaut haben. Ja, wir haben uns ein Stück den Timotheus angeguckt und was er von Paulus, seinem Mentor, geschrieben bekommen hat. Genau, zuerst möchte ich noch ein paar Dinge zum ersten Timotheusbrief dann sagen. Und noch ein paar Fakten zu Timotheus allgemein. Aber zuerst möchte ich einmal die Verse lesen. Genau, uns ging es um den ersten Timotheusbrief, Kapitel 4, die Verse 12 bis 16. Okay, vielleicht wird es besser. Da heißt es, 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Abvers 12. Niemand verachte deine Jugend. Vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Keuschheit. Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist, durch Weissagungen mit Handauflegung der Ältestenschaft. Bedenke dies sorgfältig. Lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbaren seien. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen. Denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Genau, ich werde euch dann ein paar Dinge zu Vers 12 sagen. Und Gabriel und Samuel teilen sich dann in die anderen Verse hinein. Zu Beginn jedoch zum 1. Timotheusbrief. Genau, wie ihr alle wisst, ist der 1. Timotheusbrief ein Brief von Paulus an seinen, ja, Menti, sagt man heute im Deutsch, Mentor und Menti, also an seinen, ja, Auszubildenden. Und er schreibt ihm einfach ein paar ermutigende Worte für seinen Dienst, den er in Ephesus in der Gemeinde dort tut. Demzufolge ist Timotheus der Adressat und zeitlich einzuordnen ist es vielleicht so 62 bis 64 nach Christus. Und um den Inhalt kurz zusammenzufassen, könnte man die Verse in Kapitel 3, Vers 14 und 15 lesen im ersten Brief, wo es ja um die äußere Ordnung im Haus des Herrn geht, also in der Gemeinde. Und da werden ja in den Briefen ganz viele Themen angesprochen, wie zum Beispiel die Fürbitte, das Verhalten von Männern und Frauen in der Gemeinde, ja, das Thema Älteste, Diakone, Witwen oder Reiche oder auch, wie man mit falschen Lehren umgeht. So viel zum 1. Timotheusbrief. Timotheus, ja, ein noch junger Mann wahrscheinlich, hatte einen griechischen Vater und eine jüdische Mutter, wie wir in Apostelgeschichte 16, Vers 1 lesen können. Und sein Name bedeutet so viel wie einer, der Gott ehrt. Und ja, wenn man sich den Timotheus so anguckt, was wir an unserem Jugendwochenende auch tun durften, ja, trifft das eigentlich schon ziemlich gut. Genau, der Timotheus war ein Hirte in der Versammlung in Ephesus und durfte dort seinen Dienst tun. Des Weiteren, ja, hat der Mario schon erwähnt, wird er als geistliches Kind von Paulus genannt oder Paulus nennt ihn als sein geistliches Kind. Das können wir zum Beispiel im ersten Brief in Kapitel 1, Vers 18 lesen. Ja, und wenn man heutzutage so Bewerbungen schreibt oder seinen Lebenslauf mal schreiben muss, da kommt dann immer so ein Teil, wo man die Ausbildung beschreibt. Und ich möchte das ja in drei kurzen Punkten auch bei dem Timotheus tun. Seine Ausbildung, ja, begann im elterlichen Haus durch die Großmutter Louis und die Mutter Eunike. Den Vers möchte ich mal lesen. Das ist im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, der Vers 5. Und da heißt es, denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Mutter Großmutter Louis und deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Genau. Ja, also er wurde im elterlichen Haus gut erzogen von seiner Mutter und Großmutter. Ja, und als er dann älter wurde, diente oder arbeitete er in seiner Heimatgemeinde in Lystra gut mit. Das können wir ja an den Zeugnissen sehen, die ihm ausgestellt wurden, im Philipperbrief Kapitel 2 oder auch in der Apostelgeschichte 16 nochmal, ja, wo er als guter und treuer Diener bezeichnet oder Arbeiter bezeichnet wird. Ja, und das war dann nicht sein Ende der Karriere. Er war in der Heimatgemeinde und dann ist er mit Paulus auf die Missionsreisen, auf die zweite und dritte, und war ja viel unterwegs in Thessalonisch, in Korinth, Athen oder jetzt, wo er jetzt noch ist, eben auch in Ephesus. Und man könnte meinen, er hatte eine gute Grundlage, eine gute Grundausbildung zu Hause, ja, wurde weitergebildet in der Heimatgemeinde und dann war er jetzt fit für seinen Dienst als Hirte. Dem war aber nicht so. Den Dienst kannte er noch nicht und das war neu für ihn. Und trotzdem dürfen wir wissen oder wird uns gesagt, dass er ein treuer Diener war und er wird auch seine neue Aufgabe, ja, die ihm auch nicht einfach fiel, weil Paulus ermutigt ihn ja in den zwei Briefen immer wieder dazu. Ja, trotzdem tat er den Dienst dort. Genau, nun kommen wir langsam zu Vers 12. Und Vorbild sein könnte man meinen, ja, in der Welt gibt es auch viele vorbildliche oder moralisch gute Menschen. Und das möchte ich auch nicht in Abrede stellen. Doch was ist der Unterschied oder was sollte uns von ihnen unterscheiden? Und diese Unterscheidungskriterien finden wir eben in dem besagten Vers. Und jedoch möchte ich vorher noch erwähnen, ja, dass Vorbildsein absolut nicht altersabhängig ist. Das betrifft jeden und es kommt darauf an, oder das Wichtige ist, der Gehorsam des Wortes gegenüber und das Erkennen, ja, des Willen des Herrn. Und wir dürfen wissen, dass das Wort wahr ist und wir dürfen ja, das so nehmen, wie es dort steht. Genau, sein Wort ist wahr, das können wir in Kapitel 4, Vers 9 lesen. Ja, nun möchte ich zum Vers 12 kommen und da geht es ja zuerst um das Wort, in dem er Vorbild sein soll. Ja, Worte können viel sagen, das Reden, die Kommunikation. Ja, Josef hat gesagt, ist bei uns Christen besonders gut, ob das wirklich so ist, gerade in meinem Leben weiß ich nicht. Die Worte sollten ehrlich sein, sie sollten Wahrheit sein. Und ich glaube, zu Worten, Vorbild im Wort, zählt auch manchmal, dass man einfach ruhig ist, einfach schweigen kann. Ja, Worte sind mächtig. Man kann mit Worten gefühlsvoll ermutigen, trösten, ja, zurechtweisen, ermahnen. Aber man kann auch verletzen. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch alle kennt. Es ist ja immer eine Gratwanderung zwischen dem einen Satz, den man sagt, und dem nächsten Satz, der schon ja, in eine Richtung tendiert, wo man eigentlich nicht hin wollte. Und ja, für mich ist da das beste Vorbild unser Herr Jesus selber. Wenn man mal so anguckt, wie er einfach mit Menschen umgeht, die um ihn herum waren. Er hat nie irgendwie abfällig geredet oder ja, er hat einfach immer Wahrheit, ehrlich geredet und hat geschwiegen, wenn es nötig war. Und trotzdem, glaube ich, gehören noch ein paar andere Punkte, ja, die uns sicherlich bekannt sind, einfach mit dazu, Vorbild im Wort, was uns Christen ja vielleicht von guten Menschen in der Welt, möchte ich mal sagen, unterscheidet. Und da ist der erste zum Beispiel die Anerkennung der Verbalinspiration der Schrift. Es ist irgendwie heute nicht mehr selbstverständlich, uns mag das allen noch klar sein, so wie es in Kapitel 3, Vers 16 heißt, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Doch unsere Schulkameraden, Arbeitskollegen, die zweifeln das an, die Bibel kennen sie alle, und aber dass das schon im Vorhinein alles aufgeschrieben sein soll und dann so passiert ist, daran scheitert es dann. Genau, und mir war der Punkt einfach wichtig, weil also mir das zumindest im Alltag immer wieder begegnet, dass gesagt wird, na, das haben die im Nachhinein aufgeschrieben und so. Es ist aber nicht so. Der zweite Punkt, die Anerkennung der Aussage unseres Herrn, wo er sagt, dein Wort ist Wahrheit, in Johannes 17, Vers 17. Ich hatte es vor uns schon mal kurz gesagt, also wir dürfen uns darauf verlassen, dass sein Wort wahr ist und dass ja, da nichts Falsches reingekommen ist oder ja, sich da jemand was dazu ausgedacht hat, der vielleicht einen Brief geschrieben hat. Wir dürfen uns sicher sein, dass das, was drinsteht, vom Herrn ist und dass es ja, eine Bewandtnis für unser Leben hat. Genau, dann ja, ein nächster Punkt, der uns sicherlich allen bekannt ist, ist, dass wir nichts weglassen dürfen und natürlich auch nichts hinzutun dürfen. Die Bibel ist in sich komplett abgeschlossen, sie bildet eine Einheit und sie bezieht auf sich einen Absolutheitsanspruch. Da gibt es nichts hinzuzutun, es gibt keine neuen Offenbarungen. Die Bibel ist fertig und wir können sie so lesen, wie sie ist. Ja, und ein letzter Punkt zu dem Wort, Vorbild im Wort, ja, ist, glaube ich, der praktischste Punkt, der viel Arbeit braucht und ja, wo ich viel dran arbeite, ist die Aufnahme des Wortes, das geht ja noch, aber sie auch umsetzen und im Herzen bewahren. Ich glaube, ja, wir, also ich und wir als Brüdergemeinde haben so, ja, das Gute, dass wir viel wissen dürfen und ich bin dafür echt viel dankbar, in so jungen Jahren viel gelernt zu haben. Und doch birgt es irgendwie eine Gefahr, weil man lernt einfach und ja, vergisst die Umsetzung irgendwie. Und da liegt es an jedem selbst, ist jedem selbst immer wieder die Aufgabe gestellt, einfach ja, das, was wir sonntags hören, was wir uns mittwochs mitnehmen, in der Jugendstunde hören, einfach immer wieder ja, auf unser Leben runterzubrechen und zu sagen, wie kriege ich das umgesetzt? Nichtsdestotrotz ist viel Wissen alles gut und ihr könnt weiter Bibelverse auswendig lernen. Doch ja, wir müssen uns anstrengen, sie auch in unser Herz zu bekommen und dann zu berücksichtigen. Ja, der zweite Punkt, zu dem ich kommen möchte, oder ja, die zweite Sache, in der Timotheus Vorbild sein soll, ist das Vorbild im Wort. Und man könnte erstmal sagen, Vorbild im Wandel ist erstmal Vorbild im Wort praktisch ausleben. Ist erstmal richtig, aber ich möchte es noch ein Stück erweitern. Vorbild im Wandel, ja, heißt für mich auch die Früchte des Geistes, wie wir es in Galater 5, Vers 22 lesen können, beherzigen und auch praktizieren. Zum Jugendwochenende sind wir da noch ein Stück näher drauf eingegangen, da hatten wir auch wesentlich mehr Zeit. Das möchte ich jetzt hier nicht tun. Ein weiterer Punkt, ja, zum Wandel ist die Gesinnung unseres Herrn in uns tragen und nicht nur in uns tragen, so wie es in Galater 2 heißt, die Gesinnung, nicht, dass wir sie nur in uns haben, sondern wir sollen es auch praktisch ausleben an unserem Nächsten, an unserem Mitmenschen, auch an den Menschen, wo wir lieber vielleicht stillschweigend vorbeilaufen. Ich möchte den Punkt Vorbild im Wandel mit einem Zitat von William MacDonald zusammenfassen, der da schreibt, im Wandel bezieht sich auf das gesamte Verhalten eines Menschen. Nichts in seiner Haltung sollte eine Schande für den Namen Christi sein. Zur Liebe. Ja, das steht in der Mitte, ist zentral und ist ein Thema, was uns Christen allgegenwärtig ist, wo wir in der ersten Stunde dran denken. Und doch ja, wird es heute in unserer Gesellschaft oftmals so verkehrt verstanden. Liebe wird verstanden als eine Beziehung, aus der ich für mich das Beste rausholen kann. Aber wie wäre das bei unserem Herrn gewesen? Er hat bedingungslos geliebt und er hätte vielleicht gefragt, ja, wem kann ich das Leben am angenehmsten machen? Oder wem kann ich das Leben schöner machen? Wem kann ich helfen? Ja, wem geht's besser, wenn ich ihm was Gutes tue? Und ja, das sind so die Gegensätze, die ja unter Liebe vielleicht verstanden werden in der Welt und was wir vielleicht unter Liebe, unter bedingungsloser Liebe ja verstehen sollen. Ein weiterer Punkt ist, dass wir Gott lieben sollen und unseren Nächsten wie uns selbst. Können wir lesen in Lukas 10, Vers 27, ja, wo es heißt, dass wir Gott lieben sollen mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele und mit unserem ganzen Geist. Ja, es ist einfach immer wieder ein Punkt, den wir uns vergegenwärtigen können und der im Alltag ja, oft unter den Tisch fällt. In Galater 6, Vers 10 werden wir aufgefordert, unsere Brüder, natürlich auch die Schwestern, im besonderen Maße zu lieben. Und ein letzter Punkt, ja, ich finde ihn schwierig, in meinem Leben so praktisch umzusetzen, denn das ist die Feindesliebe, wie wir es in Lukas 6, Vers 27 lesen können. Und immer wenn ich mal so einen Bericht lese von Open Doors oder woanders, da denke ich, ja, die Christen haben Feinde und die können das praktisch machen. Aber wo fange ich da in meinem Leben an, ja, der nicht mal vollgepöbelt wird, wenn er von seinem Glauben erzählt, wenn er überhaupt mal erzählt? Ja, wo erleben wir überhaupt so eine Anfeindung, dass wir sagen könnten, wir können unsere Feinde lieben? Und wenn wir nicht mal Feinde haben in unserem Leben, dann ist ja umso besser, denn wir sollen alle Menschen lieben und da dürfte uns das ja ganz einfach fallen. Nun zum nächsten Punkt, dem Vorbild im Glauben. Ja, Vorbild im Glauben meint hier nicht den errettenden Glauben, also wir haben uns alle bekehrt und wir glauben, dass wir errettet sind, sondern es meint den Glauben an die Zuverlässigkeit und damit Hingabe an die Aussage des Wortes Gottes. Wir ja, lesen das so in Hebräer 11, Vers 1 am Anfang, wo es heißt, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Genau. Ein weiterer Punkt zu Glaube ist das Wort Gottes, nicht nur für wahr halten, das ist natürlich richtig, aber es auch in Treue praktizieren, ist, glaube ich, die logische Folge, wenn man das, was in seinem Wort steht, für wahr hält. Timotheus ist ja uns da ein großes Vorbild, zumindest mir, in Apostelgeschichte 16, Vers 2, wo wir sein Zeugnis lesen können, wird er als ein treuer Diener beschrieben, was ich vorhin schon erwähnt habe. Und er scheint das gut hingekriegt zu haben und da ist er mir ein großes Vorbild. Ja, und ein weiterer und letzter Punkt zu Glaube ist ein schwieriger Punkt, finde ich, aber eigentlich selbstverständlich, denn wir sollen nicht Verstandnis nicht anzweifeln, sondern für wahr akzeptieren, glauben und praktizieren. Man könnte kurz sagen, es ist Gehorsam. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der in unserer heutigen Gesellschaft ganz schwierig ist, denn was ich nicht verstehe, das mache ich nicht. Das ist das Motto, unter dem heute alles läuft. Wenn ich davon keinen Nutzen habe, mache ich es nicht. Aber Gottes Wort ist da ganz klar und anders. Wir sollen es beherzigen, wir sollen es tun und praktizieren. Auch wenn wir es nicht verstehen, Gott hat uns bedingungslos geliebt und er fordert bedingungslosen Gehorsam. Und ich finde das so schön, dass wir nicht einfach nur das praktizieren, auch wenn wir es nicht verstehen. Ich möchte einen Vers lesen aus Johannes 14, Vers 21, wo es um diesen Gehorsam geht und wo wir dann sehen, was wir von diesem Gehorsam haben. Johannes 14, Abvers 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Also es wird davon ausgegangen, dass wir seine Gebote haben und dass wir sie auch halten. Und der letzte halbe Satz, und mich selbst ihm offenbaren. Also es ist nicht, ich muss es verstehen, dann tue ich es, sondern ich tue es und wenn es Gottes Wille ist, dann werde ich es stückweise und langsam verstehen. Es muss aber nicht sein. Und das sind so wieder zwei Gegensätze sollten zwei Gegensätze sein zwischen der Welt und uns. Wir tun das, wozu uns Gott in seinem Wort auffordert, bedingungsloser Gehorsam, denn wir halten sein Wort wahr, denn wenn wir seine Gebote nicht halten, lieben wir ihn nicht und dann müssen wir unser ganzes Christsein hinterfragen. Genau, so viel zum Gehorsam. Nun zum letzten Punkt, der Keuschheit. Man kann sich unter dem Begriff heutzutage schon fast nichts mehr vorstellen. So alt ist das schon in unserem Sprachgebrauch. Man könnte auch sagen Reinheit. Und von dem griechischen Wort lassen sich zwei Blickrichtungen ableiten. Zum einen kann es heißen rein, lauter oder unbefleckt, züchtig oder ehrbar. Man könnte sagen, es geht hier um sexuelle Keuschheit, um sexuelle Reinheit. Und da ist uns allen völlig klar, ich möchte die Sachen nur aufzählen, keine Hurerei, kein Ehebruch, kein Begehren des anderen Geschlechts, wie wir es in Matthäus 5 lesen können, und keine Homosexualität, darf man heute schon fast nicht mehr sagen, zählt aber dazu. Die zweite Blickrichtung von dem Wort Keuschheit heißt so viel wie heilig, Gott geweiht. Und damit ist die geistliche Keuschheit, die geistliche Reinheit gemeint. Und da haben wir aus 1. Petrus 1, Vers 16 die Aussage, seid heilig, denn ich bin heilig. Des Weiteren werden wir aufgefordert zur Absonderung der Welt, also von der Welt. In 1. Johannes 2, Vers 15 und 16, wir sollen nicht gleichförmig dieser Welt sein. Und ich glaube, wir haben eine ganze Menge Dinge einfach kurz angerissen, in denen wir uns schon unterscheiden oder daran arbeiten können, dass wir uns in denen dann unterscheiden. Eine vorletzte Sache ist kultische Reinheit. Also wir sollen immer zur Anbetung bereit sein mit unserem Leben. Anbetung ist nicht was, was wir Sonntag früh in der ersten Stunde machen, sondern es ist ein Lebensstil. Und ist unser Leben immer so oder leben wir unser Leben immer so, dass wir Gott zu jeder Zeit anbeten können? Genau, und der letzte Punkt, ich finde eigentlich einen schönen Punkt, denn in 2. Korinther 11, Vers 2, werden wir so beschrieben, als eine keusche Jungfrau dem Christus, ja, also wir sind dem Christus verlobt und dürfen ihm als eine keusche Jungfrau gegenüberstehen. Ja, was heißt das, Jungfrau, dann noch keusch? Alles so Worte, die es heute schon gar nicht mehr gibt. Es heißt einfach, ja, keine anderen Götter, wir sollen einfach keinen Nebengott stellen. Wir sollen uns für ihn bereithalten, sollen ja zur Anbetung immer bereit sein, ja, und in der Naherwartung leben. Der Herr kann nachher kommen und kann morgen kommen. Und das sollte uns vor Augen sein und wir sollten aufpassen, dass wir keinen Nebengott haben, wenn er kommt. Ja, so viel erstmal zu Vers 12 und dann da Gabriel jetzt zu den nächsten Versen.
Für einen Paul sollten wir so ein Loch buddeln und ich bräuchte einen Hocker. Paul setzt mit uns mit seinen guten Gedanken ziemlich unter Zeitdruck. Also verzeiht uns, wenn es ein bisschen länger geht. Der Paul hat uns gerade deutlich gemacht, wie wichtig es ist, in charakterlichen Dingen den anderen Mitchristen, den anderen Gläubigen ein Vorbild zu sein, dass die sich dran orientieren können. In diesem Vers 12, von diesen Versen, die wir zum Jugendwochenende betrachtet haben. Ich möchte jetzt einen Aspekt legen auf die nächsten Verse. Ich meine, charakterliche Dinge, das sind Dinge, die uns persönlich betreffen. Wie entwickle ich mich persönlich geistlich? Und jetzt soll es um einen Gemeinschaftsaspekt gehen. Der Paulus schreibt weiter an den Timotheus: Bis ich komme, halte an mit dem Vorlesen, mit dem Ermahnen, mit dem Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Auflegen der Hände der Ältestenschaft. Das, was hier genannt wird, das sind die Dinge, die der Paulus in Ephesus in der Gemeinde tun sollte. Das sind seine Gemeindearbeitsbereiche, in denen er tätig war. Und genau das soll der Punkt sein, der zweite. Wir sollen nicht nur Vorbild sein in charakterlichen Dingen, wir sollen Vorbild sein in der Gemeindemitarbeit. Warum ist es überhaupt wichtig, Vorbild zu sein in der Mitarbeit oder auch in charakterlichen Dingen? Warum ist es überhaupt wichtig, sich gegenseitig als Vorbild zu dienen? Ganz einfach. Wer hört auf eine Predigt, wenn der Prediger nicht authentisch ist? Wer hört auf das Wort Gottes, wenn man nicht weiß, dass das, was drinne steht, lebendig werden kann? Dann kann man sich das anhören und dann kann das wahr sein. Aber dann kann das ziemlich schnell keine Frucht tragen. Vorbilder sind deshalb wichtig, dass wir sehen, dass das nicht nur tote Buchstaben sind, sondern lebendig ist und angewandt werden kann. Weil wir an unseren Mitgeschwistern sehen können, dass das so ist. Das ist der Sinn am Vorbild sein. Das muss man sehen, aber dafür. Sonst macht das auch keinen Sinn. Und deswegen schreibt der Paulus an den Timotheus, er soll ein Vorbild in der Gemeinde Mitarbeit sein. Er soll sich einbringen. Hier steht, bis ich komme, also bis der Paulus nach Ephesus kommt und ihn besucht, halte an mit dem Vorlesen, mit dem Ermahnen, mit dem Lehren. Das sind ganz spezielle Dienste, die der Timotheus tun sollte in Ephesus. Der war dort da, um die Gemeindeleitung zu unterstützen, um die Gemeinde mitzuleiten, um Hürdendienst zu verrichten. Und das sind das nun mal spezielle Dienste, die dazugehören. Die können bei jedem von uns anders aussehen. Woher weiß man, dass man mitarbeiten soll oder in welchem Bereich man mitarbeiten soll? Das sagt uns der Vers 14. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir. Wer ist begabt? Ganz einfach alle, die zur Gemeinde gehören. Schaut mal mit mir in 1. Petrusbrief bitte. 1. Petrus, Kapitel 4, ab Vers 10. Wie denn jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient er miteinander als guter Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Nicht wie manche in der Gemeinde eine Gnadengabe empfangen haben, sondern wie jeder eine empfangen hat. Jeder ist dazu aufgerufen, mitzuarbeiten. ob jung, ob alt. Paul hat schon gesagt, Vorbild sein ist kein altes Ding. Und trotzdem schon irgendwie. Warum konnte der Paulus an den Timotheus schreiben, sei ein Vorbild? Ganz einfach, weil der Timotheus selber Paulus als gutes Vorbild erlebt hatte. Weil der Timotheus schon vorher in seiner Gemeinde als guter Mitarbeiter aufgefallen war, in seiner Heimatgemeinde. Es wäre ziemlich vermessen von dem Paulus an den jungen Timotheus, ich meine, was heißt jung? Der Timotheus war 30 Jahre alt. Das galt aber zur damaligen Zeit als extrem jung, was Gemeindemitarbeitsdinge betraf. Ist heute vielleicht anders. Ist auch nicht schlimm. Der schreibt diesem jungen Timotheus, sei ein Vorbild, und das kann er nur deshalb unvermessen tun, weil er wusste, dass er ihm ein gutes Vorbild war. Und wir haben natürlich zum Jugendwochenende den Aspekt drauf gelegt, wie wir jungen Leute Vorbild in der Gemeindemitarbeit sein können, wie wir uns einbringen können, wie wir unsere Gaben finden können. Und da die Jugendlichen das in Klingenthal schon gehört haben und wir das nächste Woche nochmal sagen, weil wir nach Satzung fahren dürfen und dort dasselbe Thema verkünden dürfen, möchte ich heute mal die ansprechen, die über das Jugendalter hinaus sind, die wie für den Timotheus Vorbild sein sollten, wie das der Paulus war. Liebe Geschwister, die ihr älter seid als Jugend und euch nicht in die Gemeindemitarbeit einbringt, und ich weiß, da gibt es Leute, die in diesem Alter sind, dass sie älter als die Jugend sind und nicht mitarbeiten. Und die möchte ich heute ansprechen, bei denen ist genau hier gesagt, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir. Das, was du gut kannst, das sollst du in der Gemeinde tun. Ich meine, wer möchte, dass unsere Gemeinde geistlich wächst? Ich hoffe doch mal jeder. Und es wäre sehr kurzsichtig, in Bezug auf Gemeindewachstum nur an seine eigene Lebenszeit zu denken. Das wäre einfach kurzsichtig. Die Leute, die heute so alt sind wie ich, wie die Jugend, die müssen in 20, 30, 40, 50 Jahren den Laden hier schmeißen. Und die, die jetzt geboren sind, müssen das auch mal tun. Wenn ihr, und ich hoffe, dass ihr das möchtet, dass unsere Gemeinde geistlich wächst und auch in 20, 30 Jahren noch geistlich aktiv und lebendig ist, dann müsst ihr wissen, dass das funktioniert, dass junge Leute sich irgendwann einbringen, indem man ihnen ein gutes Vorbild ist. Junge Leute lernen dann mitzuarbeiten in der Gemeinde, wenn sie dazu Vorbilder hatten. Zum Beispiel meine erste Bibelstundenanleitung, die hat der Stefan mit mir vorbereitet. Der Stefan mich gefragt, ob wir das mal zusammen machen wollen. Und da haben wir zusammen hingesetzt an den Text 1. Mose 36, das Geschlechtsregister Esaus, nur Namen. Dachte ich mir bei der Vorbereitung einer Mahlzeit, wenn das so weitergeht. Aber wir haben uns da gut gemeinsam reingeteilt und durchgekämpft. Und heute bringt mir der Stefan das verantwortlich für den Gottesdienst das Vertrauen entgegen, mich hier auf die Kanzel zu lassen, ohne vorher meine Predigt durchgelesen zu haben. Und genauso funktioniert es in einer Gemeinde. Wenn wir wollen, dass wir in 20 Jahren noch lebendige Gemeinde sind, dann ist es an euch, die ihr älter seid als die Jugend und heute hier da seid, dann ist es an euch, junge Geschwister anzuleiten, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Jungen Geschwistern, wie der Paulus dem Timotheus zu sagen, arbeite mit, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir. Hier steht noch so ein komisches mit Handauflegung der Ältestenschaft. Das war auf jeden Fall irgendwas Spezielles beim Timotheus, ist nicht allgemein so. Aber hier steht durch Weissagung der Ältestenschaft auch. Was bedeutet Weissagung? Da steckt Weisheit und Reden drin. Bedeutet nichts weiter, als dass ich Wahrheiten zu jemandem sage, die ihm weiterhelfen. Mehr ist Weissagung nicht. Zum Beispiel Predigen ist Weissagen. Ich nehme Wahrheiten aus der Schrift und wende sie an. Seine Gedanken mitteilen in der Bibelstunde oder beim Hauskreis, das ist alles Weissagen. Oder jemandem einen guten Ratschlag geben sogar, im Geistlichen, das ist auch Weissagen. Wir haben Leute, die Älteste waren in der Heimatgemeinde vom Timotheus, ihr könnt das in der Apostelgeschichte auch nachlesen, dem Timotheus gesagt, was er denn bitte zu tun hat. Und wenn wir jungen Leute keine Ahnung haben, in welchen Bereichen wir denn nun mitarbeiten sollen, aber das wollen, dann ist es Aufgabe zum Beispiel der Gemeindeleiter, bereit zu stehen und die jungen Leute an die Hand zu nehmen und mit ihnen herauszufinden, wo sie begabt sind und was sie tun können. Ihnen einen Ort, einen Einsatzort zu geben. Stellt euch vor, ihr Leute, die in der Gemeindeleitung seid, ein junger Bruder und junge Schwester kommt zu euch und sagt, ich will mitarbeiten, ich weiß bloß nicht wo. Die richtige Reaktion wäre, das gemeinsam anzugehen und nicht zu sagen, ja, das musst du selber rausfinden. Ihr lieben Geschwister, die ihr schon ein Stück älter seid, ich möchte einfach, das ist eigentlich meine Botschaft noch heute, dass ihr euch bewusst seid, dass junge Geschwister Vorbilder brauchen und Anleitung brauchen, dass sie in die Gemeindemitarbeit hineinwachsen können. Und jetzt haben wir uns angeguckt, Vorbild in charakterlichen Dingen, Vorbild in der Mitarbeit. Und jetzt könnte man die Frage stellen, was bringt es überhaupt, Vorbild sein? Und dazu wird das Samuel noch ein bisschen was sagen.
Genau, eine Frage, die ist jetzt noch offen. Was nützt es uns denn, wenn wir überhaupt Vorbild sind? Eigentlich kann man ja sagen, das ist gar nicht wichtig, die Frage nach dem Warum. Das steht so in der Bibel drinne. Gott hat das für uns aufgeschrieben. Machen wir halt einfach so. Das würde prinzipiell auch reichen. Aber Gott hat uns hier eine Begründung gegeben, warum wir Vorbild sein sollen. Und wenn die Begründung in der Bibel steht, dann können wir die auf jeden Fall auch angucken. Genau. Die Begründung steht in den Versen 15 und 16 und die will ich jetzt nochmal vorlesen. Bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Dingen. Denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Zwei Dinge nennt der Paulus hier dem Timotheus, warum er Vorbild sein soll. Zum Ersten, deine Fortschritte sollen für alle sichtbar sein. Und der zweite Grund, du wirst dich und andere erretten. Und diese beiden Punkte will ich jetzt nur mal kurz ein bisschen näher erläutern. Der erste Punkt. Die Fortschritte sollen allen sichtbar sein. Da ergibt sich die Gefahr, dass man natürlich stolz und arrogant wird. Wenn alle sehen sollen, wie toll man ist, wie was für einen tollen Wandel man hat, was für eine tolle Liebe man hat, das kann man ja allen schön zeigen und die sehen dann, wie toll du bist. Wenn das eure Motivation ist, wenn ihr das tun wollt, damit die anderen euch sehen und euch beneiden, dann ist es die falsche Motivation. Das nützt nichts. Dann ist eure ganze Energie, die ihr da reingesteckt habt, zunichte gemacht. Damit kommt ihr im Leben, eurem christlichen Leben nicht weiter. Ja, warum sollen wir dann Vorbilder sein? Zur Erbauung und zur Motivation anderer. Speziell anderer Christen, anderer Gemeindemitglieder. Das hat der Gabriel jetzt schon leicht angedeutet mit der Aufgabe der Gemeindeleitung, dass sie da ein Vorbild sein sollen. Aber das betrifft jeden. Jeder einzelne von euch muss ein Vorbild sein für andere, um einem Ansporn zu geben, dass es sich lohnt, so zu leben, wie es in der Bibel steht. Und das ist gerade für uns junge Menschen besonders wichtig. Denn in der Welt, in der Schule, im Studium, da erfahren wir, dass wir alles tun können. Alles ist erlaubt, nichts ist verboten, du darfst alles ausprobieren, alles ist in Ordnung. Und das ist aber nicht so. Vieles führt in eine Sackgasse. Und ihr müsst uns zeigen, dass es anders besser geht. Dass der Weg, der in der Bibel steht, dass das der richtige ist. Und dass man so Erfolg im Leben hat. Wir selber können es noch nicht wissen, uns fehlt noch die Erfahrung dazu. Aber ihr könnt uns das zeigen. Natürlich sollen aber auch wir jungen Menschen Vorbilder sein. Der Timotheus war wahrscheinlich jünger als die meisten in seiner Gemeinde, jünger als die Gemeindeleitung damals. Und ja, auch ihr alten Leute können Fehler machen, macht ihr bestimmt auch. Und auch dann können wir Jungen bestimmt in Punkten Vorbild sein. Ich könnte jetzt auch Namen nennen von Leuten, die mir Vorbilder sind, an denen ich mich orientiere, wo ich denke, ja, das steht in der Bibel, wie das sich verhält, so will ich auch mal werden. Aber in eurem Interesse tue ich das jetzt nicht, weil wenn ich ja Namen nenne, könnte es ja passieren, dass ihr arrogant und stolz wärt. Und dann wäre es alles für umsonst. Ja, und deswegen tue ich es nicht. Ich will diesen ersten Punkt mit einem Zitat schließen von einem unbekannten Autor. Das Zitat lautet, man kann gegen ein Argument argumentieren, aber nicht gegen ein verändertes Leben. So ist es wirklich. Wir können uns hier in der Gemeinde mit Argumenten bombardieren. Das steht so in der Bibel, das ist so richtig, macht das so. Kann vielleicht funktionieren, aber besser wäre es, wenn wir einfach vorleben, wie es richtig geht und Vorbilder sind. Jetzt zum zweiten Punkt. Du kannst, wenn du Vorbild bist, dich und andere erretten. So steht es wortwörtlich in der Bibel. Und das ist ja jetzt erstmal ganz schön provokant. Sich selbst erretten. Wir haben ja jetzt 2017 das Lutherjahr. Und deswegen ist uns auch alle der Spruch Sola Gratia bekannt. Allein aus Gnade sind wir errettet. Ja, was meint Paulus jetzt hier? Schreibt er jetzt hier das Evangelium um? Wie kann das denn sein? Das Evangelium verändert er definitiv nicht. Es bleibt immer noch so, dass wir allein durch den Glauben an das Erlösungswerk von Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha errettet werden. Und dadurch, durch die Gnade, die daraus resultiert. Durch nichts anderes werden wir errettet. Durch keine eigenen Bemühungen, nicht durch Vorbild sein, nicht durch Werke, durch nichts anderes. Haben wir auch letzte Woche erst gehört, das Hochzeitskleid, was wir brauchen, das wird uns geschenkt. Das können wir uns nicht verdienen. Wie ist dann dieser Verse zu verstehen? Das Vorbildsein errettet uns nicht vom Tod, aber die im Text genannten Dinge, also Vorbildsein, Wandel, Glaube, Keuschheit, Liebe und Wort, das sind Ratschläge oder Tipps, die uns helfen können, in unserem Leben der Sünde weniger Raum und Einfluss zu geben. Man kann also sagen, diese Hinweise helfen uns, von der Macht der Sünde zu erretten. Nicht vom Tod, das kann bloß Jesus, aber wir können der Sünde so weniger Macht in unserem Leben geben. Ja, es kommt jetzt sogar noch besser. Ich kann auch andere von der Macht der Sünde erretten. Wie soll das jetzt gehen? Mein Verhalten als Vorbild zeigt natürlich eine Veränderung, dass ich mich verändere zum Besseren hin. Und dadurch kann es passieren, dass Menschen nachfragen oder darüber nachdenken, was mit mir passiert ist, warum ich mich jetzt in verschiedenen Punkten anders verhalte. Jesus kann uns so benutzen, um in dieser Welt zu wirken. Und das betrifft jeden, nicht nur die Gemeindeleitung, jeden Einzelnen hier in unserer Gemeinde und egal wo er ist. Ob er im Kindergarten ist, in der Schule, im Studium, auf Arbeit oder schon im Seniorenheim. Ist egal. In jedem Lebensstadium sind wir Botschafter Gottes. Und auch hierzu habe ich noch ein Zitat von John MacArthur. Du bist die einzige Bibel, die manche Ungläubige jemals lesen werden. Und das ist wirklich so. Die meisten Menschen werden niemals auf die Idee kommen, in die Bibel zu gucken. Dafür geht es uns Menschen hier viel zu gut. Aber durch uns können die Menschen sehen, was in der Bibel steht. Wir sind eine lebendige Bibel, weil wir das tun, was Jesus will, was in der Bibel steht, indem wir Vorbilder sind. Und vielleicht kann es dann auch passieren, dass diese Menschen, die uns sehen, selbst die Bibel lesen. Wir haben das in dem Anspiel hier vor uns gut gesehen. Der Josua war da keine so eine lebendige Bibel, wie er es hier gespielt hatte. Der Hanno hatte jetzt bestimmt einen schlechten Eindruck von uns Christen. Das sollen wir besser machen. Zum Schluss habe ich jetzt noch einen Text für euch mitgebracht. Das ist ein Text von Martin Luther. Und da will ich mal schauen, ob ihr das, was wir jetzt die ganze Zeit erzählt haben, verstanden habt. Ich lese den Text jetzt vor und ihr gebt mir dann bitte mal Handzeichen, ob der Text richtig oder falsch ist. Ein christliches Wesen besteht nicht in äußerlichem Wandel. Es wandelt auch den Menschen nicht nach dem äußerlichen Stande, sondern nach dem innerlichen. Das heißt, es gibt ein anderes Herz, einen anderen Mut, Willen und Sinn, welcher dieselben Werke tut, die ein anderer ohne solchen Mut und Willen tut. Denn ein Christ weiß, dass es ganz am Glauben liegt. Darum gehet, stehet, isset, trinket, kleidet, wirket und wandelt, er wie sonst ein gemeiner Mann in seinem Stande, dass man nicht seines Christentums gewahr wird. Ja, bezogen auf den Text in Timotheus, war dieser Text richtig? Ich sehe keine Handmeldung, das ist schon mal gut. War dieser Text falsch? Gut, ich sehe einige Handmeldungen. Das hätten jetzt mehr sein können. Aber die sich gemeldet haben jetzt, das stimmt. In Bezug auf den Timotheus-Text ist dieser Text falsch. Man muss uns als Christen im Leben erkennen. Ja, man muss verstehen, der Luther, der war sehr auf den Römerbrief fixiert. Wenn man den jetzt als Einzelwerk betrachtet, dann kann schon der Eindruck entstehen, dass nach der Gnade von Jesus Christus nichts mehr passiert. Aber das ist natürlich falsch. Ein Christ wird zwar allein durch die Gnade von Jesus Christus errettet, aber danach muss er sich verändern. Danach folgt die Buße und mit der Hilfe von Jesus kann sich ein Mensch verändern und kann ein Vorbild für gläubige und ungläubige Menschen werden. Und genau das sollen wir sein. Wir sollen ein Vorbild sein im Glauben, Liebe, Wort, Wandel und Keuschheit. Jetzt sind wir fast am Ende. Ich habe hier noch eine Kerze stehen. Von diesen Kerzen dürft ihr euch dann eine am Ausgang mitnehmen. Das sieht jetzt erstmal aus wie eine ganz stinknormale Kerze, ist es aber nicht. Ja, was hat es mit der Kerze auf sich? Was hat die mit Vorbildsein auf sich? Vorbilder sollen in dieser Welt leuchten, genau wie eine Kerze in der Dunkelheit leuchtet. Und es kann sein, wenn wir uns verändern wollen zu einem Vorbild hin, dass das dauert. Und so dauert es auch bei dieser Kerze ungefähr 4 Stunden, bis bei dieser Kerze was sichtbar wird. Aber mit der wird dann was passieren. Ich will es jetzt noch nicht verraten, was. Also ihr müsst keine Angst haben, nichts Gefährliches. Die sprüht keine Funken, die explodiert nicht. Aber nach ungefähr 4 Stunden wird mit der Kerze was passieren. Und das erinnert euch dann nochmal an diese Predigt. Hoffe ich zumindest.